HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend. Im Ergebnis sind wir abhängiger vom Ausland als jemals zuvor. Es ist an der Zeit, wieder unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erklären.
Wir gehen davon aus, dass unser amerikanischer Partner sich auch weiterhin an die völkerrechtlichen Verpflichtungen und WTO-Regelungen hält.
The Trans-Pacific Partnership is another disaster.
Die transpazifische Partnerschaft ist ein weiteres Desaster.
A world-leading superpower cannot destroy free trade.
In der globalisierten Wirtschaft geht es immer nur um die richtige Idee und nie um den falschen Pass.
Die Globalisierung hat die finanzielle Elite, die den Politikern Geld spendet, sehr, sehr reich gemacht.
Mein Ratschlag ist, bessere amerikanische Autos bauen, dann kauft die vielleicht auch jemand.
America first, sagt Donald Trump. Und für uns in Deutschland heißt diese Botschaft auch, wir sollen keine Exportweltmeister auf Kosten der USA sein. Wir sollen aufhören, den amerikanischen Markt mit unseren Waren zu überschwemmen und stattdessen wie die Weltmeister amerikanische Waren kaufen. Und wenn wir das nicht freiwillig tun, dann sollen uns Zölle und Steuern dazu zwingen. Noch ist nicht klar, ob der US-Präsident tatsächlich so frei ist zu handeln, wie er bislang über den Freihandel geredet hat, beziehungsweise über die Einschränkung von Freihandel. Aber deutsche Politiker und Unternehmer sehen bereits Handlungsbedarf. Und das wirft die Frage auf, wie die Bundeskanzlerin handeln sollte, wenn sie zum ersten Mal mit ihrem US-Kollegen verhandelt. Sich das zu überlegen, dazu hat Angela Merkel jetzt noch 3 Tage mehr als ursprünglich geplant. Denn Merkel und Trump haben gemeinsam entschieden, so heißt es, die USA-Reise der Kanzlerin zu verschieben. Schuld ist eine unfreundliche Wetterlage in den USA, ein Blizzard, ein Schneesturm, der heute Abend jedem hart ins Gesicht bläst, der sich der Ostküste der Vereinigten Staaten nähert. Die Bundeskanzlerin hätte also nicht landen können heute mit ihrem Flugzeug. Ob sie in 3 Tagen landen kann mit ihrem Anliegen, das wird sich zeigen. Freihandel first. Wir wollen Weltmeister bleiben. So umschreibt der Tag in HR2 Kultur heute Abend dieses Anliegen. Denn deutsche Politiker und deutsche Unternehmer sehen ihre Fälle davon schwimmen, wenn die Einfuhr deutscher Waren in die USA in Zukunft wirklich so teuer wird, wie der US-Präsident es gerne hätte. Und sie wollen ihren Gesprächspartnern in Washington klarmachen, dass in einem solchen Falle auch der amerikanischen Wirtschaft die Fälle davon schwimmen würden. Wie groß die Sorgen sind, die in diesen Tagen in der deutschen Wirtschaft umgehen, das beobachtet und schildert unsere Wirtschaftsreporterin Franka Welz.
Bei seiner Antrittsrede im Januar hat US-Präsident Trump ein klares Motto ausgegeben:
America first.
Amerika zuerst. Konkreter wurde Trump nicht, drohte aber etwa deutschen Autobauern mit Strafzöllen. Spätestens seitdem ist die Unsicherheit groß. So groß, dass nach wirtschaftlichen Entscheidungen regelmäßig über die mögliche Rolle des Trump-Faktors dabei spekuliert wird. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zu der Nachricht, dass der US-Konzern General Motors sich von der deutschen Tochter Opel trennt.
Es könnte auch sein, dass General Motors sich im Hinblick auf die Vorstellung des amerikanischen Präsidenten dazu entschlossen hat, sich stärker auf Amerika zu konzentrieren und weniger auf Europa.
GM-Chefin Mary Barras Antwort auf die Frage nach einem möglichen Zusammenhang zwischen dem Opel-Verkauf an die französische PSA-Gruppe und der neuen US-Regierung: ausweichend.
Ja, es gibt eine neue Regierung in den USA und viele neue Regierungen weltweit entwickeln sich weiter. Aber dies war wirklich ein genau durchdachter Plan, der auf einer erfolgreichen Zusammenarbeit aufbaut, aber auch das sich verändernde Umfeld im Blick hat.
Darauf blicken auch hessische Unternehmer zunehmend besorgt. Das zeige die neueste Unternehmerumfrage der Industrie- und Handelskammer Frankfurt, sagt IHK-Außenwirtschaftsexperte Jürgen Ratzinger.
Man erwartet da keinen ganz großen Einbruch, aber der Anteil der Unternehmen, die für 2017 eher ein etwas schlechteres Geschäft erwarten, hat auf jeden Fall zugenommen.
Hauptsorge: Handelshemmnisse. Denn für die hessische Exportwirtschaft seien die USA von besonderer Bedeutung.
Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Exportmarkt für die hessischen Unternehmen. 12,5% unserer Exporte gehen in die Vereinigten Staaten.
Wie stark Maßnahmen wie Einfuhrsteuern Unternehmen treffen könnten, hänge von der Unternehmensgröße ab, sagt Patrick Franke, USA-Experte der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.
Die ganz großen Unternehmen sind eher dann mit Werken vor Ort präsent. für den kleinen Mittelständler ist es eher schwierig, dann eben nicht nur hier in Baden-Württemberg oder Hessen, sondern auch vor Ort zu produzieren.
Die All-Tide GmbH aus Bad Sodensaal-Münster ist so ein kleiner Mittelständler. Die Spezialität des Unternehmens ist Gewindesicherung, damit sich Schrauben zum Beispiel in Fahrstühlen oder Autogetrieben nicht lockern. Gesellschafter Uwe Früh auf.
Wir bekommen aus den Vereinigten Staaten eine erhebliche Menge an Schrauben, die wir bei uns im Hause dann mit unserer speziellen Gewindesicherung versehen. Und dann geht es wieder zurück in die Vereinigten Staaten.
Millionen von Schrauben werden so im Jahr zwischen Hessen und den USA bewegt. Neue Zölle oder Einfuhrsteuern wären ein schwerer Wettbewerbsnachteil für Uwe Früh aufs Firma. Bundeskanzlerin Merkel gibt ihr vor allem eines mit auf den Weg.
Dass sie dieses Grundprinzip des freien Handels so umsetzen kann, wie wir es gewohnt sind. Das heißt, das, was wir an Fortschritten erreicht haben in den vielen Jahrzehnten, sollte man ja nicht aufgeben. Und das ist etwas, wofür wir auch gerne kämpfen würden.
Das sagt ein deutscher Unternehmer, der amerikanische Schrauben mit einer Gewindesicherung versehen und dann in die USA exportieren lässt, der darauf hofft, sich ein solches Exportgeschäft auch weiterhin leisten zu können und der deshalb Zölle auf deutsche Exportwaren in die USA fürchtet, ja, wie der Teufel das Weihwasser. Aber was ist, wenn der neue US-Präsident, der ja von Haus aus Unternehmer ist, gerade eine solche Maßnahme für Weihwasser hält, wenn er darin also einen Segen für die amerikanische Wirtschaft sieht? Professor Rudolf Hickel, Wirtschaftswissenschaftler und emeritierter Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Bremen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Dem amerikanischen Präsidenten wird in diesem Zusammenhang Protektionismus vorgeworfen. Nun soll Protektionismus zunächst mal, wie der Name sagt, dem Schutz der heimischen Wirtschaft dienen, der Wirtschaft der USA in diesem Falle. Welchen Nutzen könnte denn Trumps Protektionismus für Unternehmen in den USA tatsächlich haben?
Na, Trump denkt merkantilistisch, er denkt sehr kurzfristig und sagt, wenn ich die Importe aus dem Ausland einfach stoppe, sie verteuere, etwa mit Zöllen oder was er ja auch diskutiert, einen speziellen Grenzzoll, speziellen Grenzsteuersatz zu erheben, dann geht er davon aus, dass weniger importiert wird in die USA und das ist ein gewisser Schutz für die amerikanische Wirtschaft. Aber es ist ganz klar, in der mittleren Frist kann diese Politik nicht aufgehen. Sie führt vor allem dazu, dass der Dollar aufgewertet wird. Das hat große Nachteile auch für die amerikanische Wirtschaft. Also insgesamt kann das insgesamt nicht aufgehen.
Nun sieht Trump ja offenbar Handlungsbedarf, was die US-Wirtschaft angeht. Und in der Tat gibt es ja wirtschaftliche Probleme in den USA, die zum Verfall ganzer Regionen zum Teil geführt haben. Was müsste denn der Präsident Ihrer Ansicht nach stattdessen tun, wenn er etwas gegen diese wirtschaftliche Krise unternehmen, wenn er die USA wettbewerbsfähiger machen will?
Naja, das ist nämlich genau das Problem. Wir wissen ja, dass beispielsweise in den letzten Jahren massiv Industriearbeitsplätze abgebaut worden sind in den USA. Und zwar nicht, weil sie ausgelagert worden sind irgendwann nach Südostasien oder nach Europa, sondern weil einfach die Produktivität sehr stark gestiegen ist. Wenn man sich die Kurven anschaut, dann sieht man, die Wertschöpfung im Industriesektor ist erheblich stärker gewachsen als die Beschäftigung. Das hat zum Arbeitsplatzabbau geführt und da muss Trump ansetzen. Das hat ja auch eine zweite Komponente. Er will ja auf der einen Seite Steuersenkung, ein sehr naives Modell, nämlich Unternehmenssteuer senken. Davon halte ich nicht viel, weil ich davon ausgehe, dass das nicht das Hauptproblem der amerikanischen Wirtschaft ist, zu hohe Steuern zu bezahlen. Aber auf der anderen Seite, und da geht es dann auf die Binnenwirtschaft zu, das darf man nicht vergessen, hat er ein gigantisches Investitionsprogramm gegen die marode Infrastruktur vorgelegt und das soll im Grunde genommen erhöht die Ausgaben, soll am Ende auch dafür sorgen, dass erheblich mehr Produktion und Nachfrage im Inland entsteht. Aber das Konzept kann natürlich am Ende nicht aufgehen, weil sich Trump mit dieser Doppelstrategie einerseits für die Unternehmen und die Reichen die Steuern zu senken, andererseits Infrastrukturprogramme zu fahren, eine gigantische Verschuldung einhandelt, die ihn am Ende mit seiner Politik auch wieder einholt.
Könnten aber nicht alle diese Maßnahmen, die Sie jetzt geschildert haben, könnten die nicht auch dazu führen, dass die USA ja mehr Waren auch exportieren könnte, wenn sie mehr wertvollere Waren produziert, dass sie die dann auch ins Ausland schickt und dann auf diese Weise Deutschland eben nicht mehr so weit voran ist, den USA als Exportweltmeister. Und damit hätte Trump doch womöglich ebenfalls das Ziel erreicht, da nicht so eine große Kluft entstehen zu lassen.
Ja, die Frage liegt sehr nahe, aber da gibt es einen ganz, ganz großen Trugschluss. Trump macht nämlich genau das Gegenteil. Mit Protektionismus, mit Abschottung, schottet er sich von der Konkurrenz, von der internationalen Konkurrenz ab. Die amerikanische Wirtschaft steht also nicht mehr unter dem Druck, in der internationalen Konkurrenz stärker zu werden und dadurch bessere Positionen beispielsweise bei den Exporten zu bekommen, sondern die Abschottungspolitik verhindert geradezu einen Druck in Richtung von Verstärkung, Konkurrenz und Innovation. Und deshalb muss man am Ende sagen, Protektionismus, und dazu gibt es auch viele historische Untersuchungen, führen ja am Ende dazu, dass sich ein Land auch in der Produktivität Kreativität und der Innovationsentwicklung abschottet. Es wird sozusagen das Konkurrenzsystem in der Welt nicht mehr aufgenommen und deshalb kann die Strategie am Ende nicht aufgehen. Das ist einer dieser systematischen Denkfehler in der Trumpschen Strategie.
Wir haben ja vorhin in dem Bericht über die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen gehört, am Beispiel der Schrauben und der Gewindesicherungen, dass es schon während der Produktion zu Import-Export kommt, im Grunde nämlich von Einzelteilen, aus denen das Produkt dann am Ende zusammengefügt wird. Es ist also nicht mehr, in diesem Fall jedenfalls, nicht mehr die Reihenfolge Erstproduktion und dann Export. Ist so ein Ineinandergreifen von Produktion und von Import-Export inzwischen der Normalfall, sodass das den USA im Grunde genauso schaden würde, den US-Unternehmen, wenn eben jetzt nicht mehr so einfach was aus Deutschland importiert werden kann?
Das ist ganz entscheidend. Was Trump übersieht, und da hat er ein sehr naives Weltbild, deshalb spreche ich ja gelegentlich auch von Merkantilismus, also sehr weit, weit weg von dem, was wir heute haben. Wir gehen heute von einer industriellen, interindustriellen Verflechtung, Vernetzung aus. Das macht ja gerade auch einen Teil der Globalisierung aus. Und diese Vernetzung wird zerschnitten, dass es Lieferstrukturen gibt. Wir sehen das übrigens auch in der Debatte um den Brexit in Großbritannien, dass da Lieferstrukturen zerschnitten werden, dass beispielsweise, wenn in USA ein Automobilproduzent in Deutschland produziert, dass er dann eben auch aus den USA Waren als Vorleistung benutzt und umgekehrt. Das Ganze wird zerschlagen und deshalb wird die Politik am Ende Amerika schwächen. Da bin ich ganz sicher davon überzeugt. Die Hoffnung ist nur, dass die USA das auch insgesamt bald merkt.
Aber denken wir das ruhig mal zu Ende. Wenn Trump tatsächlich das auf welchem Wege auch immer durchsetzt, was er vorhat, was hätte das für konkrete Folgen in der amerikanischen und in der deutschen Wirtschaft?
Also es hätte ganz klar die Folge, dass beispielsweise die Importe aus Deutschland sich massiv verteuern. Nehmen wir mal ein Beispiel an, es würde die Border Tax eingeführt, also die Grenzausgleichssteuer, die hat Trump mal benannt vor einigen Wochen mit 20%. Das heißt also, die Produkte aus Deutschland würden erstmal verteuert und das wäre natürlich ein großer Nachteil. Die Frage ist, wie geht man mit den Exporten aus den USA nach Europa um? Das zweite ist, dass aber auch im Grunde genommen in den USA selber nur noch Lieferungen oder Staat nur noch Lieferungen annimmt, die aus amerikanischer Produktion kommt. Also insgesamt wäre es für Deutschland ein Nachteil. Auf der anderen Seite ist es aber auch für die USA ein Nachteil. Wir hatten es schon angesprochen, weil die interindustriellen Beziehungen, die da bestehen, werden zerschlagen. Und was ganz wichtig ist, und da wird das Konzept längerfristig scheitern, es wird daran scheitern, dass wirklich die eigentliche Öffnung der USA, die haben immer noch ein riesen Prioritätsproblem, die Öffnung der Konkurrenz und daraus die Innovation zu entwickeln, das wird insgesamt gestört. Und wir werden es jetzt übrigens am G20-Gipfel ja auch merken in Hamburg, dass eigentlich sozusagen der Versuch, nachdem man eine große Kritik und negative Erfahrung gemacht hat mit der Globalisierung, jetzt irgendwo auch über Zonen, Freihandelszonen Zusammenarbeit zustande zu bringen, das wird alles kaputt gemacht. Und am Ende sage ich, diese Variante eines protektionistischen, begründeten US-Imperialismus wird am Ende auch dazu führen, dass die Handelsauseinandersetzung, manche sprechen auch von Handelskrieg, dass sich vertiefen wird. Das ist eine katastrophale Entwicklung in der ohnehin schwierigen weltwirtschaftlichen Situation.
Professor Rudolf Hickel, Wirtschaftswissenschaftler und emeritierter Professor für Finanzwirtschaft an der Universität Bremen. Vielen Dank. Freihandel first. Wir wollen Weltmeister bleiben. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über die Absicht des neuen US-Präsidenten, dem Exportweltmeister Deutschland in die Suppe zu spucken und über die Absicht deutscher Politiker und Unternehmer, eine solche Suppe nicht auslöffeln zu müssen, sondern stattdessen eine Lanze für den Freihandel zu brechen. Übrigens, wer lernen will, beim Handeln clever zu handeln, der sollte vielleicht mal bei Charles Dickens nachschlagen, denn schon in seinem ersten Roman gibt es dazu geeignete Handlungsanweisungen. Der Roman heißt Die Pickwickier und er handelt von dem Gelehrten Samuel Pickwick, der auf seinen Reisen unter anderem die Geschäftspraktiken eines gewissen Mr. Fogg kennenlernt, weil dessen Sekretär aus der Schule plaudert oder aus dem Nähkästchen, wie Sie wollen.
Mit Fox war es diesen Morgen wieder mal ein Riesenjux, sagte der Mann in dem braunen Rock, während Jack oben die Akten sortierte und ihr beide auf dem Stempelamt wart. Fox war hier und las gerade die Korrespondenz durch. Da kam der Kerl aus Camberwell herein, den wir verklagt haben. Wie heißt er doch schnell? Ramsay, antwortete der Schreiber, der mit Mr. Pickwick gesprochen hatte. Ja, richtig, Ramsay. Ein komischer Kerl mit seinem Hungerleider-Gesicht. »Nun, Sir«, sagte der alte Fogg mit einem grimmigen Blick, »ihr wisst doch, wie er ist. Nun, Sir, Sie kommen wohl, um die Sache zu begleichen?« »Ja, Sir«, sagte Ramsay und griff in die Tasche. die Schuld macht 2 Pfund 10 Schillinge und die Kosten 3 Pfund 5 Schillinge. Da ist es. Er ächzte wie eine Wetterfahne, als er das Geld aus seinem Löschpapier herauswickelte. Der Alte sah zuerst auf das Geld, dann auf ihn und räusperte sich trocken, dass ich gleich merkte, wo er hinaus wollte. »Sie wissen vermutlich nicht, dass wir eine Deklaration eingereicht haben, wodurch sich die Kosten bedeutend erhöhen«, sagte er. »Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Sir«, sagte Ramsay und fuhr vor Schreck zusammen. »Die Zeit ist doch erst gestern Abend abgelaufen, Sir.« »Natürlich ist es mein Ernst«, antwortete Fogg. »Mein Schreiber hat sie soeben eingereicht. Mr. Wicks, ist nicht Mr. Jackson mit der Deklaration in Sachen Bullman contra Ramsay bereits fort?« »Natürlicherweise«, sagte ich, »ja«, und dann hustete Fogg wieder. »Mein Gott«, sagte Ramsay, »und ich habe mich beinahe zu Tode gemartert, um das Geld zusammenzukratzen und rechtzeitig abzuzahlen. Und jetzt soll alles umsonst sein?« »Keineswegs«, versetzte Fogg kaltblütig. »Sie brauchen nur wieder umzukehren, etwas mehr aufzutreiben und es zur rechten Zeit zu bringen.« Die Türe war kaum zu, da wandte sich der alte Fogg mit einem süßen Lächeln zu mir und zog die Deklaration aus seiner Rocktasche. »Wicks«, sagte er, »nehmen Sie eine Droschke, fahren Sie so schnell wie möglich ins Eingabeprotokoll und geben Sie das ab.« »Abzwacken, wo es nur geht, Mr. Wicks, das ist Christenpflicht. Bei seiner großen Familie und seinem schmalen Einkommen kann ihm eine solche Lektion nur eine heilsame Warnung sein, und er wird sich das Schuldenmachen abgewöhnen. Was meinen Sie, Mr. Wicks?« Und er lächelte beim Hinausgehen so gutmütig, dass es eine Lust war, ihn anzusehen. »Er ist wirklich ein vortrefflicher Geschäftsmann«, fügte Wicks im Tone der höchsten Bewunderung hinzu.
Abzwacken, wo es nur geht. Das scheint in den USA zurzeit auch Präsidentenpflicht zu sein. So jedenfalls dürften das deutsche Politiker und Unternehmer sehen, wenn es um die geplanten Zölle geht, auf bzw. gegen deutsche Exporte in die USA. Hat Donald Trump ebenso wie Mr. Fogg schon die entsprechende Eingabe in der Schublade? Und vor allem, wird er sie wirklich einreichen oder sie am Ende doch in der Schublade stecken lassen? Schauen wir uns mal die bisherigen Erfahrungswerte mit Trumps Wirtschaftspolitik an. Was hat er angekündigt und was davon hat er umgesetzt? Ein Überblick von Sabrina Fritz aus Washington.
Das wichtigste Wirtschaftsversprechen, das Donald Trump abgegeben hat: Ich werde der größte Jobbeschaffer aller Zeiten.
I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that.
Am vergangenen Freitag kamen die aktuellen Arbeitsmarktzahlen raus und die waren in der Tat sehr gut. 235.000 neue Jobs allein im Februar. Da wollte auch der Regierungssprecher nichts mehr davon wissen, dass die Statistik gefälscht ist, wie Trump früher immer behauptete.
It may have been phony in the past, but it's very real now.
Nun ist die Frage, wie viel geht davon noch auf Obama zurück und wie viel schon auf die neue Trump-Regierung und wie viel Einfluss hat eine Regierung überhaupt darauf, ob ein Unternehmen neue Leute einstellt oder nicht. Aber Tatsache ist, Trump und seine Minister gelten als wirtschaftsfreundlich. Die Börse eilt von Rekord zu Rekord. Das zweite wichtige Wirtschaftsversprechen: Er wird die Handelsabkommen neu verhandeln oder gar nicht erst abschließen. Einer seiner ersten Entscheidungen als neuer Präsident war, die USA aus dem fertig verhandelten Freihandelsabkommen mit Asien wieder rauszunehmen. Die Zukunft von TPP ist damit ungewiss. Das Freihandelsabkommen mit Europa ist ohnehin mausetot. Für die USA ist aber vor allem NAFTA wichtig, das Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko. Während Donald Trump dem kanadischen Premierminister Trudeau bei seinem Antrittsbesuch versicherte, er habe nichts zu befürchten, hat er Mexiko den Handelskrieg erklärt. Das mag auch daran liegen, dass das Handelsdefizit mit Mexiko 5-mal so groß ist wie das mit Kanada.
But we can turn this all around. We're going to do it by putting America first.
America First, das war ebenfalls ein Wahlkampfversprechen, das Trump dabei ist einzulösen. Das kann man als Protektionismus bezeichnen oder als Arbeitsplätze im Inland sichern. Donald Trump hat jedenfalls ganz klar gemacht, dass Unternehmen, die nicht in den USA produzieren, künftig eine Grenzsteuer zahlen müssen. Wie genau diese Border Tax aussehen soll, ist noch nicht klar. Sie wird wohl Teil einer großen Steuerreform, die gerade in Washington verhandelt wird. Auch die Auswirkungen sind noch unklar, denn damit würden ja auch Produkte, die die Vereinigten Staaten aus dem Ausland beziehen, teurer, was den konsumfreudigen Amerikanern nicht gefallen dürfte. Präsident Trump macht auf jeden Fall eine unternehmerfreundliche Politik. Die Frage ist, ob das am Ende auch den Arbeitnehmern zugutekommen wird. So werden Umweltschutzauflagen für die Industrie zurückgenommen und die Nahrungsmittelindustrie steht im Weißen Haus schon Schlange, um wieder mehr Zucker und Salz ins Essen schütten zu dürfen. Mit dem Argument, schafft Arbeitsplätze, kriegt man beim Präsident derzeit fast alles durch. Die geplante Steuerreform soll die Belastungen für Unternehmen ebenfalls deutlich senken. Aber es gibt noch keine Antwort darauf, wie dieses neue Loch im Haushalt dann gestopft werden soll. Präsident Trump hat also den wirtschaftspolitischen Kurs beibehalten, den er im Wahlkampf versprochen hat. Und er hat lauter Außenseiter nach Washington geholt, einen Goldman Sachs-Manager als Finanzminister, einen 79-jährigen Milliardär als Wirtschaftsminister und die ehemalige Präsidentin des Wrestling-Verbandes ist jetzt für kleine und mittelständische Unternehmen zuständig.
Also wir hören, Donald Trump bleibt auch nach seiner Wahl zum US-Präsidenten auf dem wirtschaftspolitischen Kurs, den er im Wahlkampf angekündigt hat. Weiterhin gilt dieser Kurs als unternehmerfreundlich und das schafft Vertrauen offenbar in der amerikanischen Wirtschaft. Zumal die guten Arbeitslosenstatistiken, wie wir gerade von Trumps Sprecher gehört haben, zwar früher gefälscht gewesen sein mögen, aber inzwischen natürlich korrekt sind. Wenn wir all das hören, dann scheinen die Sorgen der deutschen Wirtschaft, was ihren Handel mit den USA angeht, weit weg zu sein. Allerdings stellt sich die Frage, wo die USA am Ende landen werden, wenn Trump seinen wirtschaftspolitischen Kurs beibehält. Der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Fickel hat sich zu Beginn dieser Sendung ja eher pessimistisch dazu geäußert und der Präsident des Münchner IFO-Instituts Clemens Fuest sagt, dass Trumps Wirtschaftspolitik mit ihrer radikalen Steuerreform nur scheitern könne und wenn das passiere, dann werde der US-Präsident Sündenböcke für seine verfehlte Politik suchen und sie in China und Deutschland mit ihren Exportüberschüssen finden. Professor Christa Garrett, Professor für amerikanische Kultur und Geschichte an der Universität Leipzig. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klapp.
Sollen die Exportweltmeister Deutschland und China als Sündenböcke herhalten? Teilen Sie diese Einschätzung?
Also zum Teil, sagen wir so, ist thematisiert worden natürlich von Donald Trump während der Wahl und dann in seinen ersten 100 Tagen. Man muss China und Deutschland ein bisschen auseinanderhalten. China ist, das erlebt Deutschland auch, ein schwieriges Pflaster, was Freihandel betrifft. Und das sahen wir mit TPP, wie Ihre Kollegin schon berichtet hat, hat Trump sofort storniert. Und die USA hat gute Studien, die zeigen, Donald Trump hat wirklich gepunktet in den Wahlkreisen, wo Fabriken geschlossen worden sind, direkt deswegen, weil Außenhandel mit China so stark war. Deutschland ist natürlich eine andere Geschichte. Viele Fabriken, deutsche Fabriken sind schon in den USA, sei es BMW, VW und so weiter. Und ja, fördern amerikanische Arbeitsplätze. Also die sind zwei unterschiedliche Geschichten. Und was der Euro betrifft und Außenhandel, da läuft zurzeit in der Trump-Regierung ein großer Streit darüber, was man wirklich über diese Beziehung zwischen Deutschland und den USA verlässlich feststellen kann.
Welche Möglichkeiten, welche realistischen Spielräume hat denn der Präsident, die Einfuhr deutscher Produkte in die USA teurer zu machen? Eigentlich ist ja für sowas wie Zölle der Kongress zuständig.
Das stimmt natürlich. Also wir sehen inzwischen, wenn man so will, fast eine politische Strategie von Donald Trump. Er etabliert große Außengrenzen für seine Politik mit großen Schlagzeilen, mit Twitter-Botschaften und sorgt natürlich für große Schlagzeilen damit und Unruhe und Nervosität. Und offensichtlich, das gehört zu seinem Stil, solche Nervosität zu fördern, weil das offensichtlich ihm mehr Verhandlungsraum mit sich bringt. Und dann hören wir andere Stimmen, die viel gemäßigter sind. Nehmen wir Handelspolitik als Vergleich, was neulich mit der Münchner Sicherheitskonferenz in München stattgefunden hat. Da kamen Vizepräsident, Verteidigungsminister und haben Sachen gesagt, die sehr gemäßigt worden sind und begrüßt sind in Deutschland. In starkem Kontrast zu Trump als Botschafter. So etwas Ähnliches sehen wir in der Handelspolitik. Und was direkte Zölle gegen Deutschland betrifft, das erwarte ich nicht. Und aber damit hat er natürlich für Unruhe in Deutschland gesorgt. Die Kanzlerin will nach Washington D.C., um darüber zu reden. Und wie man das auch eben betrachtet, diplomatisch oder politisch oder machtbedingt, man kann sagen, Trump hat die Aufmerksamkeit von Europa auf sich völlig gezogen. Und in der Politik ist das nicht unbedingt ein Nachteil.
Das heißt, hinter dem, was Trump da ankündigt in Sachen Zölle oder Importsteuern, steckt mehr politisches Kalkül als ökonomische Überzeugung?
Sagen wir so, es läuft zurzeit in der Trump-Regierung gerade zu diesem Thema eine sehr, sehr heiße Debatte. Ihre Kollegin hat es eben erwähnt, da gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten in dieser Administration. Also zum Beispiel sein Hauptwirtschaftsberater Ray Cohn kommt von Goldman Sachs und findet das überhaupt keine gute Idee mit dieser Grenzsteuer und geschweige Zölle. Und Steven Mnuchin, sein Finanzminister, sieht das so ähnlich. Wilbur Ross ist absolut offen. Als Handelsminister hat gesagt, ich weiß nicht, was diese Grenzsteuer bringen sollte. Da bin ich unentschieden. Man hört unterschiedliche Töne und auf die Unterschiede muss man wirklich ein bisschen zweimal hinhören, hinschauen. Und Trump vor seiner Wahl hat gesagt, diese Grenzsteuer ist sehr kompliziert. Ich weiß es nicht. Und plötzlich ist es da. Also ich möchte nicht sagen, dass es nur Show ist. Da ist Strategie dahinter, aber eine klare Linie erkennt man überhaupt noch nicht. Und das hat eben damit zu tun, dass die US-amerikanische Wirtschaft sehr weltvernetzt ist und diese Steuern zu erheben, würde dezidiert größere Zweige der amerikanischen Wirtschaft schädigen, andere möglicherweise zumindest kurzsichtig betrachtet unterstützen. Und zum Teil haben wir diese Zölle schon in den USA. Barack Obama hat die eben eingeführt, also Strafzölle, die vom WTO, Welthandelsorganisation, erlaubt sind, gegen China. Nicht gegen Deutschland und Europa, aber gegen China in bestimmten Branchen. Und beträchtliche Zölle auch, Strafzölle. Also diese Politik, wenn man so will, hat Barack Obama schon eingeführt. Trump will es offensichtlich ausweiten. Und aber das müssen wir abwarten.
Ja, er nimmt ja für sich, Donald Trump nimmt ja für sich in Anspruch, der amerikanischen Wirtschaft etwas Gutes tun zu wollen. Sie haben jetzt eben geschildert, dass in seinem unmittelbaren Beraterumfeld da die Meinungen durchaus auseinandergehen. Wie sieht das denn im Kreise der Unternehmer in den USA selbst aus? Wie kommen da seine Pläne an?
Also da würde ich sagen, man muss das so auf drei Stufen sehen. Zum Beispiel die sogar MDAX-Firmen, Mittelstand in den USA, ist nicht wie der Mittelstand in Deutschland wirklich global ausgerichtet. Und genau wie in der Berichterstattung kurz vor unserem Gespräch richtig dargestellt worden ist, die freuen sich über diese mögliche Deregulierung und Steuererlastung. Und Amerikas Version von SDAX und Kleinfirmen umso mehr. Da sieht man an der Börse, nicht nur an der Börse, aber zum Beispiel diese Arbeitszahlen, da sieht man gerade unter kleiner und mittelgrößerer Firmen, die sind wirklich jetzt dabei anzuheuern. Und da kommen 4/5 alle neue Arbeitsplätze. Da ist eine Art Optimismus seit der Wahl in der Wirtschaft verbreitet. Wie lange das dauert, liegt in den Sternen natürlich. Aber man sieht das schon an den Zahlen. Und für diesen Sektor der Wirtschaft ist Trump wirklich pro-Business, also was Geschäft und Wirtschaft betrifft, gesehen als Unterstützer. Für große amerikanische Firmen, General Electric, also Konkurrent zu Siemens zum Beispiel, ist es viel komplizierter. Also als Weltunternehmen ist man weltweit tätig und sieht Gespräche über Steuern und Zölle sehr, sehr skeptisch und hat das auch zum Wort gebracht. Also der Präsident trifft sich mit Wirtschaftsleuten ständig, und das ist schon ein Unterschied zur vorigen Administration, und fragt sich, was brauchen sie, um Arbeitsplätze zu fördern? Und dann hört offensichtlich zu. So hört man das zumindest von Geschäftsleuten.
Und wenn nun gerade, wie Sie sagen, die großen Unternehmen, die, wie man annehmen könnte, ja auch die mächtigeren Unternehmen sind, wenn die da skeptisch sind gegenüber seinen Plänen, halten Sie es für denkbar, dass die dem Präsidenten den Plan dann doch noch ausreden? Wollen, können?
Ja, können, wollen, auf alle Fälle. Aber ich betone noch einmal, wir haben große Verkündigungen vom Präsidenten gehört, aber die Pläne haben wir noch nicht gesehen. Und er hat, wenn man so will, ein politisches Theater aufgestellt und hat viel Aufmerksamkeit auf das Thema Handelspolitik, Gerechtigkeit in der Handelspolitik, Arbeitsplätze auf sich gezogen. Er hat die internationale Agenda in diesem Sinne, wichtigerweise für ihn zumindest, jetzt neu platziert. Und für sich ist das einen kleinen Erfolg. Also er gestaltet die globale Agenda, was Handelspolitik betrifft, auf eine Art und Weise, die sein Vorgänger Barack Obama überhaupt nicht in der Lage zu tun war. Und für seine Unterstützer in den USA ist das eine gute Sache. Und für manche Zweige in der amerikanischen Wirtschaft, die begrüßen das. Aber das Echo insgesamt in den USA ist sehr geteilt, was mögliche Pläne betrifft. Und Trump versteht das natürlich auch und will unbedingt wieder gewählt werden. Und so von daher denke ich mir gerade mit gemäßigten Stimmen, die er in seiner Administration freiwillig geholt hat, das muss man unterstreichen. Er hat auch kontroverse Stimmen, Peter Navarro zum Beispiel, Berater für Handelspolitik, geholt. Steve Bannon kennen wir alle inzwischen als Name. Aber auch noch einmal wirklich Leute mit viel Erfahrung in der Handelspolitik, gemäßigte Stimmen, hat er auch geholt. Und von daher warte ich ab, welche Pläne tatsächlich geschmiedet werden. Weil offensichtlich will er eine größere Debatte innerhalb seiner Regierung laufen lassen und einen Konsens dafür aufbauen, Handelspolitik, ja, für amerikanische Interessen zu gestalten. Aber am Ende des Tages, das ist nicht so anders, als was in Europa passiert mit der EU und Handelspolitik oder Deutschland und Handelspolitik. Man versucht, Handelspolitik so zu gestalten, um nationale Interessen zu verfolgen.
Professor Krista Garrett, Professor für amerikanische Kultur und Geschichte an der Universität Leipzig. Vielen Dank. Der neue US-Präsident Donald Trump wäre nicht der erste Gentleman, der andere zur Kasse bittet, so wie er das jetzt vorhat mit deutschen Unternehmen, die ihre Produkte in die USA exportieren. Zur Kasse bitten, sozusagen der Volkssport der ganzen Welt, so beschrieb es jedenfalls Heinrich Hoffmann von Fallersleben, von dem nicht nur ganz protektionistisch der Text unserer Nationalhymne stammt, sondern auch das folgende Gedicht mit dem Titel Ultima Ratio.
Ultima Ratio. Das liebe Geld regiert die Welt. So sagen alle Leute. Wohl wahr. Denn alles ist für Geld zu haben, auch noch heute. Leider alles, alles, alles ist für Geld, doch für Geld zu haben. Der Kaufmann, Krämer, Fabrikant, Gelehrt und Besenbinder, der Polizist und Offiziant, der Zensor und der Schinder. Leider alles, alles, alles ist für Geld, doch für Geld zu haben. Der Doktor, Bader und Barbier, der Büttel und der Richter, der Pfarrer und der Offizier, der Künstler und der Dichter. Leider alles, alles, alles ist für Geld, doch für Geld zu haben.
So dichtete Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Aber manches ist dann doch mit Geld allein nicht zu haben, sondern manches bedarf auch guter Worte. Die Bundeskanzlerin und die Chefs von BMW, Siemens und Schaeffler werden jedenfalls gute Worte finden müssen, wenn sie am Freitag in die USA reisen, um mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump zu verhandeln, der nach dem Motto America First nicht länger dulden will, dass Deutschland Exportweltmeister ist, auf Kosten der USA, wie Trump meint. Freihandel first. Wir wollen Weltmeister bleiben. So nennen wir das Ziel, das die deutsche Delegation aller Voraussicht nach in Washington verfolgen wird. Zu einer gleichsam letzten Stabsbesprechung daheim kam es gestern in München, als Bundeskanzlerin Merkel am Rande der Internationalen Handwerksmesse mit Vertretern der großen deutschen Wirtschaftsverbände zusammengetroffen ist. Carsten Böhne berichtet.
Meist gibt es ein beherrschendes Thema, wenn die Spitzenvertreter der Wirtschaftsverbände auf der Internationalen Handwerksmesse die Kanzlerin treffen. Dieses Jahr war es die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump, den Angela Merkel besucht. Hier solle sie deutlich ihre Meinung sagen, meint Industriepräsident Dieter Kempf.
Ich denke, es gilt dabei klarzumachen, dass Handelsschranken, wie er sie bisher im Wahlkampf geäußert hat und auch nach dem Wahlkampf noch weiter äußert, dass die allen Ländern schaden würden, auch dem eigenen Land, auch der USA.
Offene Märkte seien wichtig für Innovation und Wohlstand. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht sich für den freien Handel aus.
Dieser Handel ist für beide Seiten von Vorteil. Und ich freue mich, mit dem neu gewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump auch genau über diese Punkte sprechen zu können. Und das direkte Gespräch ist immer viel besser, als wenn man übereinander redet, miteinander reden statt übereinander reden. Das wird mein Motto sein.
Um für freien Handel zu werben, reisen die Chefs von BMW, Siemens und Schaeffler mit. Die könnten Donald Trump Informationen aus erster Hand liefern, sagt Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer.
Ich habe selbst erlebt, als ich vor 10 Tagen noch in den USA war, dass unsere Freunde
immer wieder deutlich gemacht bekommen müssen, wie ineinander verzahnt die weltweite Wirtschaft ist. Dass es also nicht nur um die Frage geht, welche Autos verkaufen wir in den USA, sondern auch, was beziehen wir aus den USA. Also das ist ein permanentes Geben und Nehmen, das ist keine Einbahnstraße. Und das muss vielleicht auch gerade Persönlichkeiten nahegebracht werden, die noch nicht so versiert sind mit den internationalen Beziehungen.
Derzeit sei das wirtschaftliche Klima in Deutschland gut, so Kramer. Doch damit dies so bleibe, müsse der Freihandel erhalten bleiben. Außerdem spricht sich die Wirtschaft, genauso wie die Kanzlerin, für ein starkes Europa aus. Die Mitgliedstaaten seien aufgefordert, durch Reformen in ihren Ländern Produktivität und Wachstum zu stärken.
Beobachtungen von Carsten Böhne am Rande der Internationalen Handwerksmesse in München, auf der Bundeskanzlerin Merkel gestern mit Vertretern der großen deutschen Wirtschaftsverbände zusammengetroffen ist, bevor sie dann am Freitag in die USA zum Kollegen Trump reisen wird. Die weltweite Verzahnung der Wirtschaft denen nahezubringen, die noch nicht so versiert sind in den internationalen Beziehungen. So hat Arbeitgeberpräsident Kramer die bevorstehende Mission der Kanzlerin und der Wirtschaftsdelegation in ihrer Begleitung beschrieben, wie wir gerade gehört haben. Jürgen Mattes leitet beim Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln das Kompetenzfeld Internationale Wirtschaftsordnung und Konjunktur. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Knapp.
Man weiß noch gar nicht, ob Trump tatsächlich durchsetzen kann, durchsetzen wird, was er da in Sachen Zölle und Importsteuern angekündigt hat. Der Historiker und Kulturwissenschaftler Christa Garrett von der Universität Leipzig hat eben gesagt, der Trump hatte ein großes Theater aufgebaut. Aber was hat allein schon die Ankündigung ausgelöst in den Reihen der deutschen Wirtschaft nach Ihrer Beobachtung? Was beobachten Sie da?
Ja, es ist definitiv Unruhe ausgebrochen. Die USA sind einer der wichtigsten Handelspartner der deutschen Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft ist grundsätzlich exportorientiert, also unser Wohlstand hängt am Export. Ein Viertel der Arbeitsplätze knapp hängen am Export. Von daher ist natürlich klar, dass wenn hier plötzlich ein großes rhetorisches Tamtam zunächst einmal gemacht wird und Drohungen in die Welt gesetzt werden, dass das dann nicht auf taube Ohren stößt, beziehungsweise natürlich dann Unruhe auslöst.
Von einem Maschinenbauerunternehmen haben wir gehört, dass Kunden in Mexiko da schon erste Aufträge storniert hätten. Ist das eine Einzelbeobachtung oder sind das durchaus Beobachtungen, die Sie häufiger machen in diesen Tagen?
Wir haben da noch keine Informationen in der Breite, von daher sind das erstmal Einzelbeobachtungen.
Da wird ja von deutscher Seite, von Politikern ebenso wie von Unternehmern immer wieder betont, dass die USA genauso abhängig von Deutschland seien wie umgekehrt, dass also Zollschranken und das Recht an Handelskrieg dazu führen würden, dass beide Seiten verlieren. Aber ein Handelskrieg ist auch ein Nervenkrieg und da kann die Frage, wer mehr verliert, die vielleicht entscheidende sein. Sind Sie sich ganz sicher, dass Deutschland nicht vielleicht doch der größere Verlierer sein könnte unterm Strich, auch wenn beide Seiten verlieren?
Also dafür spricht zumindest, dass tatsächlich die Exportorientierung der deutschen Wirtschaft deutlich größer ist als die der USA. Wir exportieren und importieren zusammengenommen etwa Waren und Dienstleistungen in der Größenordnung der Hälfte in der Größenordnung der Hälfte unserer Wirtschaftsleistung. Und in den USA sind diese Werte deutlich geringer. Sie haben einen deutlich größeren eigenen Markt und üblicherweise ist es so, je größer die Staaten sind, desto weniger ist ihre Außenhandelsorientierung. Von daher steht in der Tat für Deutschland schon relativ mehr auf dem Spiel.
Nun wird die Bundeskanzlerin gemeinsam mit den Chefs der drei deutschen Unternehmen BMW, Siemens und Schaeffler eben am Freitag mit Trump, dem US-Präsidenten, zusammentreffen. Wenn Sie da einen Rat geben dürften, vielleicht haben Sie es ja sogar tun dürfen, wie sollten die auftreten im Gespräch mit Trump, um das zu erreichen, was sie erreichen möchten?
Ja, sie sollten schon überzeugt auftreten, überzeugt von den Vorteilen des Freien. Das werden wir gerade die Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, gehört. Und ich denke, das wird sie in einem jovialen, aber überzeugten Ton tun. Und dann wird man sehen, wie Herr Trump reagiert. Wir haben ja vorher auch schon in Ihrer Berichterstattung gehört, dass er durchaus Berater unterschiedlicher Überzeugung um sich herum geschart hat. Und dann ist die Hoffnung, dass am Ende die guten Argumente überzeugen.
Trump könnte ja auch damit reagieren, indem er sagt, ich setze, wenn überhaupt, dann auf bilaterale Abkommen. Lasst uns gemeinsam, Deutschland in die USA, was Neues aushandeln miteinander jetzt und die ganze EU dabei außen vor lassen. Sollte Deutschland sich auf so etwas einlassen?
Ja, definitiv nicht. Denn es ist schon mal klar, dass die Handelspolitik grundsätzlich nicht mehr deutsche Kompetenz ist, sondern europäische Kompetenz. Das ist seit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft so. Wir haben eine Zollunion nach außen, das heißt, die Handelspolitik wird in Brüssel gemacht und das ist gut so. Von daher ist das schon rein technisch nicht umsetzbar, aber definitiv ist zu verhindern, dass die europäischen Staaten sich irgendwie auseinander dividieren lassen. Das gilt mit Blick auf den Brexit, das gilt natürlich auch mit Blick auf Donald Trump.
Jürgen Mattes, Leiter des Kompetenzfeldes Internationale Wirtschaftsordnung und Konjunktur beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Vielen Dank. Am Freitag fliegt die Bundeskanzlerin nach Washington und wird dort handelspolitische Gespräche führen und das ausgerechnet mit einem US-Präsidenten, der von Haus aus Unternehmer ist. Ob sie danach erstmal genug haben wird von dem, was Heinrich Heine einst als enge Krämerwelt bezeichnet hat? Hören wir mal.
Anno 1829. Dass ich bequem verbluten kann, gibt mir ein edles, weites Feld. Oh, lasst mich nicht ersticken hier in dieser engen Krämerwelt. Sie essen gut, sie trinken gut, erfreuen sich ihres Maulwurfglücks, und ihre Großmut ist so groß als wie das Loch der Armenbüchs. Zigarren tragen sie im Maul und in der Hosentasche die Händ. Auch die Verdauungskraft ist gut, wer sie nur selbst verdauen könnt. Sie handeln mit den Spezereien der ganzen Welt, doch in der Luft, trotz allen Würzen, riecht man stets den faulen Schellfischseelenduft. Oh, dass ich große Laster seh, Verbrechen blutig, kolossal, nur diese satte Tugend nicht.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Drei Tage, bevor sich Bundeskanzlerin Merkel in Washington für ein Ziel stark machen wird, das wir genannt haben, Freihandel first. Wir wollen Weltmeister bleiben. Exportweltmeister nämlich. Denn genau dieser, unser Status, ist dem US-Präsidenten ein Dorn im Auge. Aber die Auseinandersetzung über dieses Thema ist nicht nur eine bilaterale, sondern sie ist letztlich auch eine Auseinandersetzung zwischen den USA und der Europäischen Union. Jürgen Mattes vom Institut der Deutschen Wirtschaft hat es gerade auch erwähnt. Denn wenn es um Handelsbeziehungen ihrer Mitglieder geht, dann hat zunächst mal die EU das Verhandlungsmandat. Und wie die handelspolitischen Pläne des US-Präsidenten in der EU-Hauptstadt Brüssel gesehen werden, das beobachtet dort unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
Wenn EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker über Trump spricht, dann so.
Wir werden mit ihm zurechtkommen, auch jedenfalls zurechtkommen müssen.
Denn Europa braucht die USA auch mit Trump an der Spitze. Die USA sind der wichtigste Handelspartner der EU. Europa braucht die Vereinigten Staaten als Großimporteur. Die Angst ist immens, dass Trump den gewaltigen Hunger nach EU-Waren mit Zollschranken stoppt. Schlecht für die Wirtschaft, glaubt EU-Ratspräsident Donald Tusk.
I do not believe that any country today can be great. In isolation.
Denn es geht nicht nur um die europäische Abhängigkeit. Inzwischen sind weltweit drei Wirtschaftsmächte eng miteinander verbunden. Europa, die USA und China. Schottet sich Amerika ab, spüren das die anderen.
You might end up being in a prison if you build all walls around you.
Wirtschaftliche Isolation als Gefängnis für Amerika, befürchtet die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Aber nicht nur für Amerika, auch für die EU. Beide könnten am Ende auf verlorenem Posten stehen. Gegen China, warnt der EU-Außenpolitiker Elmar Brok.
Das heißt, wenn wir diese Mischung von Botschaft glaubwürdig nachweisen können, dann ist mir nicht bang um das Projekt Europa.
Aber es sieht nicht gut aus. Trump stellt die Rolle Europas als wichtigsten wirtschaftlichen Verbündeten in Frage. Angela Merkel wird versuchen, ihn davon abzubringen.
Die Europäische Union ist stark genug.
Tatsächlich braucht Europa die USA aber mehr denn je. Wenn die EU nicht zum Verlierer der Globalisierung werden will. Zwar gäbe es alternative Partner, Asien zum Beispiel, aber hier gelten andere Werte. In einer Welt, in der es weniger auf Warenaustausch, mehr auf Dienstleistungen und das Internet der Dinge ankommen wird. Kompromisse schwer zu finden. Anders als mit den Amerikanern. Zwar gibt es auch hier Ärger mit TTIP, aber Europa und die USA sind einander ähnlich. Nicht nur wirtschaftlich, auch in ihren Überzeugungen.
Valeur de liberté, de tolérance et de paix.
Freiheit, Toleranz, Frieden. Was Frankreichs Staatspräsident François Hollande über Europa sagt, gilt bisher auch noch für Amerika. Rechtssicherheit, Verlässlichkeit, ein Standortfaktor. Ähnliche Werte also, aber Zweifel, dass das auch so bleiben wird, bei Manfred Weber, Fraktionschef der Christdemokraten im EU-Parlament.
Wir brauchen Selbstbewusstsein. Europa kann sich nicht mehr an Amerika anlehnen, an anderen Partner anlehnen.
Zumal Europa nicht immer gut im Überzeugen ist. Die Europäer sind in keiner guten Lage, um Trump gute Ratschläge zu erteilen, warnte Italiens Außenminister Angelino Alfano. Trotzdem, Europa braucht die USA, sonst steht Europa auf der Verliererseite. Angela Merkel wird es nicht einfach haben. EU-Kommissionschef Juncker sagt, wir müssen gelassen bleiben.
Wenn die anderen übertreiben auf der Nicht-Europa-Seite, müsste ich eigentlich auch übertreiben.
Das will Juncker nicht. Und daran wird sich wohl auch Angela Merkel halten.
Berichtet aus der EU-Hauptstadt Brüssel Andreas Mayer-Feist. Aber kommen wir noch mal auf den Satz des italienischen Außenministers zurück, den wir gerade gehört haben. Ein Satz, der uns veranlasst, die protektionistischen Maßnahmen, die der US-Präsident plant, auch noch unter einem anderen Aspekt zu betrachten, der in dieser Sendung noch nicht zur Sprache gekommen ist. Der italienische Außenminister hatte gesagt, wir Europäer seien in keiner guten Lage, um Trump gute Ratschläge zu erteilen. Und dieser Satz bringt uns zu Professor Heiner Flassberg, Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Chefvolkswirt der UNCTAD, der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung. Guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Sie haben in mehreren Artikeln sinngemäß geschrieben, dass Deutschlands Politiker im Glashaus sitzen und nicht mit Steinen werfen sollten, dass, so drücke ich es jetzt mal vereinfacht aus, Trump recht hat und Deutschland selbst dran schuld ist. Wie meinen Sie das?
Naja, Deutschland hat massiv gegen alle vernünftigen Regeln des internationalen Freihandels verstoßen. Es hat riesige Überschüsse im Außenhandel, das ist so nicht vorgesehen. Das begreift man in Deutschland nicht gerne oder will es nicht begreifen. Man weiß es von sich, man verleugnet es, aber es ist nun mal so, der Freihandel macht nur Sinn, wenn er ausgeglichen ist. Wenn es ein Handel ist, bei dem nicht der eine riesige Überschüsse hat und der andere riesige Defizite. Und deswegen ist der Satz des italienischen Politikers völlig richtig. Denn Europa ist gespalten. Europa ist gespalten zwischen Überschussländern und Defizitländern. Und das kann Deutschland ja nicht bestreiten. Und insofern, wenn man sagt, Europa ist stark, dieses Europa gibt es leider nicht, weil ein Teil von Europa darauf hofft, dass die Amerikaner die Deutschen so unter Druck setzen, dass diese Überschüsse weggehen.
Die werden es nicht bestreiten, die verantwortlichen Politiker, aber sie werden vielleicht auch keinen Anlass dafür sehen, sich zu entschuldigen dafür, dass sie so gut gewirtschaftet haben, die deutschen Unternehmen, dass sie so viele tolle Waren ins Ausland exportieren
naja,
können.
Was ist stimmt ja daran? Leider nicht. Wenn es so wäre, wäre es ja schön, aber das schafft noch keine Überschüsse, sehen Sie. Das ist einfach nicht so auf dieser Welt, sondern es gibt einen Mechanismus, der verhindert, dass Überschüsse entstehen, egal wie gut eine wirtschaftet. Übrigens hat mit gutem Wirtschaften in Deutschland nichts zu tun, sondern einfach mit Lohnzurückhaltung, also nicht hoher Produktivität, sondern geringen Löhnen. Also mit guten Wirtschaften hat es gar nichts zu tun. Aber selbst wenn es so wäre, dass gute Wirtschaften alleine nützt nichts, weil Handel muss immer ein Austausch sein. Handel kann keine Einbahnstraße sein. Handel kann immer nur bedeuten, alle können nur Vorteile vom Handel haben, wenn nicht der eine dauernd viel mehr liefert als der andere. Und wenn der eine in allem besser ist, dann muss der andere seine Grenzen hochziehen. Und da hat Trump vollkommen recht. Da hat er jedenfalls einen sehr starken Punkt. Und ich fürchte, Frau Merkel wird am Ende mit einer blutigen Nase aus Washington kommen, wenn die Amerikaner bei ihrer Haltung bleiben und ihr das mal erklären.
Aber wer handelt, wenn er nicht gerade einfach nur tauschen möchte, über dieses Stadium sind wir ja historisch hinaus, der möchte doch Profit machen. Und wenn einer Profit macht, dann heißt das doch, dass ein anderer Verlust macht dabei.
Das einzelne Unternehmen darf ja Profit machen, so viel es will, aber nicht ein ganzes Land die ganze Zeit. Und die anderen haben immer Defizite. Es darf auch wechseln, man muss mal Überschüsse haben, man darf mal Defizite haben. Aber in der Tat kann es nicht so sein, dass einer der andere an die Wand fährt. Wissen Sie, wenn wir keine Europäische Währungsunion hätten und ein vernünftig funktionierendes Währungssystem auf der Welt, dann wäre die D-Mark, wenn es noch eine D-Mark gäbe, die wäre unheimlich aufgewertet. Die wäre um 50% teurer, als heute der Euro ist. Und dann wäre das ganze wunderbare deutsche Exportwunder wäre dahin. Es gibt diesen Mechanismus, es gibt immer einen Mechanismus über Währungsaufwertung, der verhindert, dass ein Land wie Deutschland so große Überschüsse bildet. Nur durch die Währungsunion, also eine zweifache Unterbewertung sozusagen, ist Deutschland dem entkommen. Nämlich Deutschland hat, weil es schwache Partner hat, ist der Euro schwach, das hilft Deutschland. Und innerhalb der Eurozone hat Deutschland durch sein Lohndumping, durch seine extrem zurückhaltende Lohnpolitik.
Wobei in Deutschland ja die Löhne höher sind als in vielen anderen europäischen
Agenda
Ländern.
Agenda mit absoluten Löhnen hat es nichts zu tun, sondern Löhne im Verhältnis zur Produktivität. Absolute Löhne spielen dabei überhaupt keine Rolle, sehen Sie. Man muss die Zusammenhänge ein bisschen klar machen und dann sieht man sofort, dass es so nicht geht. Deutschland hat sich innerhalb der Europäischen Union, Währungsunion auch nochmal einen Vorteil erarbeitet nicht, sondern erschlichen sozusagen. Es heißt unterbewertet in der Europäischen Währungsunion und der Euro ist unterbewertet gegenüber dem Rest der Welt. Und ich hoffe sehr, dass der amerikanische Handelsbeauftragte Peter Navarro das den Experten in Anführungsstrichen von Frau Merkel erzählen wird.
Also das heißt, dieser Handelsberater und der Präsident, der sein Vorgesetzter ist, die haben recht mit dem, was sie jetzt machen, mit der Ankündigung, Zölle zu erheben auf deutsche Importe?
Ja, wenn der Überschuss bestehen bleibt, wenn Deutschland nicht begreift, dass es keine Überschüsse auf Dauer geben darf, dann haben sie vollkommen recht. Das ist sogar im Rahmen der Welthandelsordnung dann erlaubt. Bei permanenten Ungleichgewichten im Handel, wie das heißt, darf man dann Reaktionen, Maßnahmen ergreifen, reagieren. Man darf also protektionistische Maßnahmen ergreifen, um sich wieder ins Gleichgewicht zu bewegen.
Was passiert denn, wenn man den Präsidenten gewähren lässt? Selbst wenn er Recht haben sollte, wovon Sie ja überzeugt sind, muss das ja nicht bedeuten, dass es ohne Schaden bleibt, wenn man ihn solche Maßnahmen machen lässt.
Was heißt ohne Schaden? Für wen? Der Schaden für Deutschland wird es ein Schaden sein, klar. Aber dieser Schaden wird sowieso irgendwann kommen. Der wird übrigens auch in Europa kommen. Wenn irgendwann Frankreich und Italien nicht mehr mit können und aus der Eurozone ausscheiden, dann wird es den Schaden auch in Europa geben. Also den Schaden richtet man als Überschussland sowieso an. Für USA ist es kein Schaden. Wenn sie die Grenzen dicht machen, führen sie ein bisschen weniger ein und das ist für die USA überhaupt kein Problem.
Also was müsste Frau Merkel tun, um sich nicht die blutige Nase zu holen, von der sie ausgehen, dass sie sie
heute... begreifen, sie sollte auch den Flug nutzen, sind ja 8 Stunden Flug, sie sollte den Flug nutzen, um mal ein gutes Buch über den internationalen Handel zu lesen oder ein paar kritische Artikel, damit sie sieht, dass sie mit ihrer Position sich im Grunde nur lächerlich machen kann.
Aber wenn Deutschland doch jahrzehntelang gerade den Export als seine Stärke gehabt hat, jedes Land hat ja andere Stärken und bei Deutschland ist es der Export, ist es denn zumutbar, dass man sich auf diese Weise selber schwächt?
Das ist nur eine komische Theorie. Die Theorie gibt es nicht. Der Export ist unsere Stärke. Nein, die Theorie heißt, jeder hat im Export bestimmte Stärken, bestimmte Branchen oder bestimmte Produkte, wo er stark ist. Aber die anderen haben andere Produkte, wo sie stark sind, sodass es wieder zu einem Ausgleich kommt. Ein Exportweltmeister, ein Exportüberschussweltmeister kann es auf dieser Welt nicht geben, ohne dass alle Regeln des Freihandels sozusagen durch den Kakao gezogen sind.
Sagt Professor Heiner Flassbeck, Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Chefvolkswirt der UNCTAD, der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung. Haben Sie vielen Dank. Freihandel first. Wir wollen Weltmeister bleiben. In dieser Mission wird die Bundeskanzlerin am Freitag nach Washington reisen, 3 Tage später als ursprünglich geplant. Wir haben die Zeit genutzt, um heute Abend den Protektionismus von US-Präsident Donald Trump unter die Lupe zu nehmen. Die Maßnahmen, mit denen er gegen den Exportweltmeister Deutschland das Ziel America First verfolgt. Das war der Tag in HR2 Kultur. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.